Von dem müssen wir definitiv ausgehen, dass das Thema Corona uns noch eine längere Zeit begleitet. Ich denke schon, dass die Verantwortlichen aufgrund jetzt auch der Erfahrung der ersten Welle sicherlich da auch alarmiert sind. Die stecken auch in der Zwickmühle, Shutdown mit entsprechend wirtschaftlichen Folgen für die Gesellschaft einerseits und auf der anderen Seite eben Schutz der Krankenhausinfrastruktur und auch der Patienten andererseits. Also ich glaube, wir werden da ziemlich noch beschäftigt sein. Ich gehe davon aus, dass wir die Situation beherrschen können, aber es wird uns schon einiges an Anstrengungen abverlangen.
Mein Name ist Nabil Atassi. Ich bin Arzt und Moderator. Die Corona-Krise hat auch mein Leben verändert. Nicht zuletzt deshalb spreche ich in diesem Podcast mit den Menschen, die für uns in vorderster Linie gegen Corona kämpften und jetzt wieder kämpfen. Sie erzählen von ihren ganz persönlichen Eindrücken in der Corona-Krise. Was haben sie erlebt? Wie kamen sie zurecht? Und wie geht es ihnen jetzt? Und damit herzlich willkommen zu diesem Podcast.
Covid-19. Was Ärzte und Helfer wirklich erleben. Der SWR1-Podcast mit Dr. Nabil Atassi.
Die zweite Corona-Welle, sie hat uns erreicht und das mit voller Wucht. In ganz Deutschland steigen die Infektionszahlen wieder rasant an. Im Kreis Böblingen haben sich die Zahlen innerhalb einer Woche nahezu verfünffacht. Zuletzt waren es über 10.000 Neuinfektionen. Auch in den Krankenhäusern im Kreis steigt die Anzahl der Covid-Patienten wieder an und mit ihnen die Auslastung auf den Intensivstationen. Aber nicht nur das, mehr und mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fallen beim regionalen Versorger, dem Klinikverbund Südwest, Corona-bedingt aus. Heißt, die Anspannung steigt und es müssen wieder Maßnahmen ergriffen werden. Welche das konkret sind, darüber spreche ich mit Martin Leudl. Der ist kaufmännischer Geschäftsführer beim Klinikverbund Südwest und mitverantwortlich für die Umsetzung solcher Maßnahmen. Und er sitzt mir jetzt hier natürlich in gebührendem Abstand gegenüber. Herr Leudl, hallo und herzlich willkommen.
Ja, hallo, grüß Sie, Herr Atassi.
Schön, dass Sie da sind. Sie sprechen ja netterweise mit uns aus Ihrem Urlaub heraus, den Sie jetzt eigentlich haben. Hat Corona Ihnen ordentlich verhagelt?
Ja, also Urlaub ist leider nichts. Ich bin froh, wenn ich mal so zwischendurch ein paar Minuten dann doch auch Zeit finde zum Durchschnaufen. Aber gerade ist keine gute Zeit, um Urlaub zu machen im Krankenhaus.
Auf wie vielen Corona-Krisensitzungen waren Sie heute?
Also heute haben wir viel telefoniert. Das waren jetzt 3 ausgiebige Telefonate. Und wir haben jetzt kurzfristig für heute noch einen Termin eingeplant, also Videokonferenz um 17 Uhr. Da wollen wir ein Update machen und schauen, ob wir Neues bekommen aus der Bund-Länder-Abstimmung, die heute ja erfolgen soll, sodass wir dann auch zeitnah reagieren können, sofern es den Krankenhausbereich dann auch betrifft.
Da gibt es genau die Besprechung, die Sie genannt haben, zwischen der Kanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Da wird ja so eine Art Mini-Lockdown erwartet. Jetzt haben Sie parallel Ihre Krisensitzung. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wer nimmt da teil an solchen Sitzungen? Und wie läuft das ab? Machen Sie das als Videoschalte oder sitzt man da doch mit Abstand dann an der großen Tafel?
Ja, also wir haben das bereits ja in der ersten Welle umgesetzt, dass wir uns nicht mehr in einem Raum treffen. Das wäre so die klassische Katastrophenmedizin würde das vorsehen. Da hat man dann einen Krisenstab, den man einrichtet und würde dann über so eine Videoleinwand dann auch arbeiten. Da haben wir aber bereits im März schnell gemerkt, dass es einfach nicht mehr praktikabel ist, zumal wir ja sehr verteilt sind auf 6 Krankenhausstandorte und haben dann recht kurzfristig entsprechende Videosysteme eingeführt, sodass die Teilnehmer dann über ihren PC an diesen Besprechungen teilnehmen. Und das praktizieren wir jetzt auch aktuell. Wir haben jetzt im Oktober mit den ansteigenden Zahlen die Frequenz dann auch erhöht. Das war in der Urlaubszeit einmal pro Woche. Da hatten wir schon die Befürchtung, dass da die Zahlen dann ansteigen und da gab es dann auch so die ersten und jetzt mittlerweile haben wir regulär 2-mal die Woche und regulär wir morgen und wegen dieser besagten Sitzung treffen wir uns aber heute schon mal kurz vorab.
Wie kann ich mir das vorstellen? Ist da jetzt heiße Luft bei Ihnen? Also wie ist da die Befindlichkeit im Augenblick? Weil im Kreis sind die Zahlen ja wirklich stark nach oben gegangen in den letzten Tagen. Da kam der Kreis Böblingen und auch der Klinikverbund Südwest so ein bisschen in die Schlagzeilen auch, weil jetzt hier die Patientenzahlen so nach oben gehen. Wie ist da heiße Luft jetzt bei den Krisensitzungen?
Ja, also es ist schon so, dass wir die Lage sehr ernst nehmen und da rechtzeitig auch Maßnahmen treffen möchten, um nicht in eine schwierige Situation rein zu laufen, also so, dass wir wirklich die Situation bei uns auch beherrschen können. Und es ist schon so, dass wir ja eine enorme Inzidenzzahl jetzt mittlerweile haben in beiden Landkreisen, in Böblingen und Calw. Und wir die letzten 3 Tage bei uns auch die Anzahl der Covid-positiven Patienten um 20% ansteigen sehen mussten. Und vor dem Hintergrund kann man schon sagen, ist eine gewisse Anspannung da.
Zahl der Intensivpatienten hat sich gesteigert. Wie äußert sich das für das Personal? Also da ist ja jetzt so viel los auf der Intensivstation wieder. Ist das wieder genauso wie im März oder befürchtet man, dass es wieder genauso wird wie im März, April? Da kam ja die Welle eigentlich gar nicht so mit der Wucht, mit der man sie erwartet hätte.
Also es ist so, dass wir interessanterweise momentan jetzt nicht so viele Covid-positive Patienten auf Intensivstationen haben. Die Zahlen sind relativ stabil. Allerdings die Gesamtzahl ist angestiegen. Die Patienten werden dann überwiegend auf der Peripherie behandelt. Sie haben es auch schon angesprochen, ein größeres Problem haben wir momentan auch durch Personalausfälle. Und das ist was, was jetzt anders ist als in der ersten Welle. Wir haben jetzt zunehmend eben damit zu kämpfen, dass Personal betroffen ist, sich im privaten Umfeld da auch eben ansteckt, vermehrt durch diese hohen Inzidenzzahlen, und wir dann aufgrund der Vorgaben durch das RKI dann entsprechend Kontaktpersonen dann eben auch in Quarantäne schicken müssen. Also das ist gerade vor allem das Problem, und dann können wir Kapazitäten aufgrund von Personalmangel nicht betreiben.
Ist ja alles relativ dynamisch. Also da stellt man sich jetzt vor, jemand hat im privaten Bereich dann Kontakt mit jemandem gehabt und dann war er noch im Krankenhaus und hat auch nochmal Kontakt gehabt. Also es ist ja ein wahnsinniges Chaos, was da entsteht. Wie kann man sowas überhaupt vernünftig in so einem Klinikverbund überblicken und da noch, sage ich mal, vernünftig handeln? Ist das überhaupt möglich?
Also vernünftig handeln, denke ich, ist immer möglich. Ist klar, das ist eine enorme Herausforderung für alle. Ganz konkret geht es für uns jetzt darum, die Patienten und Mitarbeiter natürlich auch so gut wie möglich zu schützen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir die Hygienemaßgaben entsprechend dann auch umsetzen in den Häusern. Das heißt, Abstand zum Beispiel halten, natürlich dann auch Mund-Nasen-Schutz und da wirklich sehr konsequent drauf achten, dass im Patient-Mitarbeiter-Kontakt dann entsprechend diese Schutzmaßnahmen dann auch eingehalten werden.
Da haben wir ja eigentlich nie mit aufgehört, also in den Krankenhäusern diesen Mund-Nasen-Schutz zu benutzen. Seit der ersten Welle ist das ja eigentlich schon fast zur Gewohnheit geworden. Über die Kosten wollen wir gar nicht reden, das machen wir vielleicht später. Aber hat sich da jetzt mit dieser aufkommenden zweiten Welle nochmal was verändert? Muss man da jetzt nochmal einen Hebel umdrehen, nochmal einen Gang hochschalten, noch mehr Schutz, noch mehr Masken, andere Masken? Oder ist es jetzt erstmal so, wie es eigentlich schon die ganze Zeit war?
Also wir hatten schon eine Phase, als wir dann die letzten Covid-Patienten waren ja im Juli da, und dann über den Sommer kann man sagen, da hat sich schon auch so eine etwas laxere Phase da vielleicht angeschlossen, ist ja auch nachvollziehbar. Die Patienten waren dann nicht mehr so im Haus auch da. Und da hatten wir dann aber vor dem Hintergrund unserer ersten eigentlich da wieder Entwicklung in Leonberg war das, wo ein Urlaubsheimkehrer dann die Infektion mit ins Haus gebracht hat. Und da waren wir dann im Juli dann gleich alarmiert wieder und haben dann flächendeckend wieder darauf hingewiesen, eben Abstände einzuhalten, haben dann auch darauf geachtet, dass eben Sitzplätze überall mit ausreichendem Abstand dann aufgestellt werden zum Beispiel. Und insofern, denke ich, ist das schon ein ganz, ganz zentraler Aspekt, eben zu verhindern, dass es zu solchen Situationen kommt, wo eine Übertragung stattfinden kann. Sie haben vollkommen recht, wir können es nicht verhindern, dass Patienten, Mitarbeiter, die infiziert sind, dann auch ins Haus reinlaufen. Wichtig ist halt, dass wir wirklich vermeiden, dass es dann zu einer Übertragung kommt, und dass wir natürlich, und das ist jetzt auch was wir gerade aktuell diskutieren, dann auch flächendeckend versuchen, durch entsprechende Teststrategie dann diese betroffenen Personen dann auch zu identifizieren.
steht ja außer Frage, also man kann ja schlecht seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verbieten, in Urlaub zu fahren. Stichwort Reiserückkehrerin, das war ja so ein bisschen das Problem, sage ich jetzt mal im Spätsommer, dass man da befürchtete, überall um uns herum waren die Risikogebiete, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt zurückkommen, dann doch wieder eine Welle zu kriegen. Wir haben es ja eigentlich auch schon lange gewusst mit der Welle. Deshalb möchte ich jetzt nochmal zurück zu diesem Krisenstab kommen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also Sie sitzen da und ich nehme mal an, da Sie ja Geschäftsführer sind, leiten Sie diese Krisenstäbe. Wer ist denn da noch außer Ihnen? Wer sitzt denn da in so einem Krisenstab?
Also erstmal klar die Verantwortlichen, also es ist die gesamte Geschäftsleitung, also neben mir sind es dann auch die Regionaldirektoren. Da haben wir insgesamt 3, die dann für den Betrieb, den klinischen Betrieb zuständig sind, der jeweiligen Standorte. Dann haben wir die ärztlichen Leitungen, also die ärztlichen Direktoren mit an Bord. Wir haben die Pflege mit dabei. Dann haben wir natürlich die Hygiene mit dabei. Sicherheitsmanagement ist dann mit dabei. Dann sind die Bereiche, die für die Beschaffung zuständig sind, mit dabei. Also das ist dann auch immer das, was ganz, ganz zentral ist natürlich, dass wir eben ausreichend dann Materialien zur Verfügung haben, beispielsweise Arzneimittel, Blutprodukte, Tests, solche Dinge werden da dann entsprechend auch immer diskutiert und so setzt sich dann der Personenkreis zusammen und je nach Bedarf eventuell dann noch weitere und obligatorisch auch der Betriebsrat, weil ohne den geht es dann auch nicht, weil manche Maßnahmen eben oder viele Maßnahmen ja auch die Mitarbeiterschaft betreffen und da versuchen wir durch eine frühzeitige Einbindung auch vom Betriebsrat dann möglichst optimal das Ganze dann auch umsetzen zu können.
Sitzen ja wirklich alle mit am Tisch, also es ist kein Geheimrat aus 3-4 wichtigen Köpfen, die dann alles entscheiden, sondern sitzen wirklich alle mit am Tisch. Jetzt sind ja im Kreis und deswegen komme ich da vom Krisenstab nochmal hin, im Kreis wirklich die Zahlen explodiert hier im Kreis Böblingen. Wie macht sich das denn jetzt konkret im Klinikverbund bemerkbar? Wir haben es ja schon angesprochen, die Patienten und Patientinnen werden wieder mehr.
Ja, also wir haben eine Entwicklung, die losging, kann man sagen, so Anfang Oktober. Wir haben je nach Standort da unterschiedliche Entwicklungen. Jetzt, wenn man mal zu den Standorten hier in den Landkreis Böblingen schaut, dann kann man sagen, ging es in Böblingen los so ab 10.10., anfänglich mit 8, wo es dann auch angestiegen ist, nochmal deutlich jetzt auf 11. Dann haben wir in Sindelfingen 23.10. noch 4 Covid-positive Patienten gehabt, haben jetzt 12 im Haus. Dann in Leonberg ist es auch angestiegen. Da hatten wir anfänglich 4, so Mitte Oktober und sind jetzt bei 16 heute. Und einzig jetzt in Herrenberg, da ist es so, dass wir ein relativ niedriges Niveau hatten. Aber da waren wir beispielsweise auch sehr betroffen, weil da waren Mitarbeiter dann infiziert und da mussten wir die Intensivstation dann ein paar Tage dann auch runterfahren.
Also ähnliche Situationen, wie es im März auch schon mal gab. Und man sagt ja, die zweite Welle kommt jetzt erst so richtig. Das heißt, das ist eigentlich erst der Anfang. Jetzt ist es so, die absoluten Zahlen sind ja trotzdem, wenn man das überhaupt so sagen kann, nicht so wahnsinnig hoch. Also es geht um 10, 12 Patienten pro Haus. Ist das jetzt das größere Problem, das alles noch zu managen mit diesen Infektionsketten, nachvollziehen, Kontaktüberprüfung? Oder ist es tatsächlich die Versorgung der beatmungspflichtigen schwerkranken Patienten, die das größere Problem darstellen, aus Ihrer Sicht, so eine als Einschätzung?
Ja, so ein bisschen beides. Also es geht natürlich darum, dass wir ausreichend Personalkapazitäten zur Verfügung haben. Und dann klemmt es dann auch mal schnell und dann ist die Herausforderung im Alltag, wenn dann irgendwo Personalausfälle dann auftreten, dann eben Personal umzuschichten und das Ganze dann bewerkstelligt zu bekommen. Wir haben schon jetzt aktuell eine Phase, wo wir diese Corona-Bereiche ausweiten an einzelnen Standorten und wir gehen auch davon aus, dass das jetzt erster Anfang ist, da haben Sie vollkommen recht und dann muss man entsprechend auch das Personal dann umschichten und das geht halt natürlich nur, wenn man ausreichend Personal hat. Ne? Aber die schwerst jetzt beispielsweise jetzt beatmungspflichtigen Patienten oder die Patienten, die da intensivpflichtig sind, da geht es eher darum, dass wir Kapazitäten frei machen. Das heißt, momentan behandeln wir sehr viele Patienten auch so noch auf den Intensivstationen. Und das heißt, jetzt geht es darum, dann eben vorbereitet zu sein, dass wenn jetzt was zu erwarten ist, dann mehr Patienten intensivpflichtig werden, die Covid-positiv sind, dass man für die Patienten dann auch entsprechend die Kapazitäten hat.
Also auch das ähnelt sich wieder so ein bisschen wie das, was wir im März, April eigentlich schon mal durchlebt haben. Unter den Voraussetzungen können Sie ja eigentlich in den Kliniken nicht mehr normal arbeiten. Das heißt, wahrscheinlich muss das Regelprogramm ja schon wieder reduziert werden.
Ja, das ist richtig. Wir haben die Situation, dass wir das im Prinzip jeden Tag bewerten. Wir haben aber bereits letzte Woche da begonnen, auch schon an einzelnen Standorten Elektivprogramme anzupassen, also heißt runterzufahren. Und wir beobachten ja die Entwicklung, aber es ist schon davon auszugehen, dass wir jetzt auch in den nächsten Tagen da noch weiter reagieren müssen und eben dann Behandlungen, die man verschieben kann, die also nicht dringlich sind, medizinisch unbedingt erforderlich sind, die dann nochmal zeitlich nach hinten zu verschieben.
Ein schwieriges Unterfangen, sind ja viele Patientinnen und Patienten, manche auch mit dringlichen Angelegenheiten. Wie kann man das managen? Gibt es da so ein bisschen auch so einen Leereffekt? Weil es ja im Prinzip wiederholt sich ja alles, was im März und April passiert ist. Das hatten wir ja irgendwie alle geahnt, befürchtet, aber vielleicht in den letzten Wochen doch wieder ein bisschen ignoriert.
Ja, wahrscheinlich stand da die Hoffnung über allem und jetzt ist man ernüchtert. Das geht sicherlich vielen so. Ich denke, wir haben aber da ausreichend Erfahrung, dass man mit der Situation gut umgehen kann. Und es hat sich auch bewährt, dass man wirklich den Ärzten dann die Entscheidung belässt, welche Patienten jetzt medizinisch dringend zu behandeln sind, eben auch unter der Berücksichtigung der jeweiligen Situation vor Ort. Das ist was, was jetzt auch ein Krisenstab zentral nicht vorgeben kann. Wir haben auch noch dezentrale Krisenstäbe zusätzlich. Also an jedem Standort gibt es dann auch noch eine Gruppe, die die Situation vor Ort dann immer noch beurteilt. Und momentan ist es so, dass wir da auf Sicht fahren und dann aber eben schauen, dass wir rechtzeitig und schnell dann auch Maßnahmen umsetzen können, sofern die dann erforderlich sind. Momentan stellen wir uns darauf ein, bereiten es vor. Wir haben ja begonnen, beispielsweise jetzt auch so die Besuche etwas einzuschränken. Wir haben jetzt nicht so einen radikalen Ansatz wie schon in anderen Krankenhausstandorten, wo dann auf einen Schlag gleich ein Besuchsverbot zum Beispiel ausgesprochen wird. Da sind wir noch ein bisschen zurückhaltender beispielsweise, weil wir auch sehen, dass eben auch so Besuche ja eine Entlastung darstellen. Also die sorgen sich ja auch dann um ihre Angehörigen und kümmern sich da. Und das wäre dann was wir zum Beispiel dann komplett selber organisieren müssten als Beispiel. Aber da sind wir jetzt dabei eben für sogenannte vulnerable Bereiche wie Intensivstationen da eben diese Besuchsfrequenz dann runterzufahren.
Das hört sich ja an wie eine Erfahrung, die Sie jetzt gezogen haben, offensichtlich aus der ersten Welle. Da gab es ja einen Besucherstopp, auch im Klinikverbund, auch für eine ganze Weile, der dann irgendwann, sage ich mal, im Spätfrühling, Frühsommer wieder aufgehoben wurde. Und jetzt ist man dann doch eher zurückhaltend, weil man gemerkt hat, Besuchsverbote sind schwerwiegende Einschränkungen auch für die Patientinnen und Patienten.
Ja, also definitiv. Der entscheidende Unterschied ist auch, dass wir im Frühjahr die Situation hatten, dass es dann eine klare Maßgabe gab durch den Bund und dann auch entsprechende Landesverordnungen und diese Anweisungen, die haben uns eigentlich keinen Spielraum gegeben. Und momentan ist es noch so, dass das Land jetzt gesagt hat, ihr Krankenhäuser wisst es selber sehr gut, wie man reagiert und unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation vor Ort ist uns dann sozusagen freigestellt, wie wir dann drauf reagieren. Auf der einen Seite ist es sicherlich ein Vorteil, weil man flexibel reagieren kann. Auf der anderen Seite ist es allerdings für uns schon auch eine Bürde, weil wir dann auch entsprechend doch mit der Unsicherheit und auch dem Risiko, dass man dann vielleicht doch irgendwie eine falsche Entscheidung dann trifft, auch lebt.
Sie sind ja Geschäftsführer im Klinikverbund Südwest, das heißt eigentlich zuständig für den kaufmännischen Bereich, für die Geschäftsführung. Jetzt sind Sie ja Krisenmanager und das schon eine ganze Weile. Machen Sie überhaupt noch irgendwas anderes als Corona zurzeit?
Ja, es gibt da noch eine Vielzahl anderer Themen in der Tat, die da jetzt gerade vielleicht so ein bisschen auch in der Wahrnehmung in den Hintergrund geraten, aber das ist richtig. Es gibt natürlich auch sonst noch viele Fragestellungen im Betrieb. Das zieht sich durch sämtliche Bereiche durch und da bin ich gut beschäftigt, ja.
Wie sehr schmerzt das denn die Kaufmannsseele, wenn man jetzt da plötzlich wieder runterfahren muss? Das ist ja sicher nicht einfach. Also man will ja auch als Klinikum natürlich auch weiterkommen. Da geht es auch um schwarze Zahlen, das sind auch Unternehmen. Das ist sicherlich keine leichte Zeit jetzt für niemanden zurzeit. Auch für Sie nicht, denke ich.
Ja, also das ist natürlich eine enorme Herausforderung, nennen wir es jetzt mal so. Es ist so, dass wir ja als kommunales Unternehmen jetzt nicht gewinnorientiert arbeiten. Das heißt, wir haben das Glück oder die gute Rahmenbedingung, dass wir da Träger haben, die Versorgungsaufgabe in den Vordergrund stellen und da auch bereit sind, Geld zuzuschießen. Also wir bekommen hier von den Landkreisen jedes Jahr hohe Millionenbeträge, um unser Defizit dann auszugleichen. Um eben auch unsere Versorgungsleistung, die wir ja für 550.000 Einwohnern erbringen, dann auch erfüllen zu können. Aber es ist natürlich schon so, dass wir da extrem wirtschaftlich jetzt auch belastet sind. Das Hauptproblem ist, wir haben da eigentlich durch Bund und Land dann auch gute Regeln bekommen, wie man diese finanziellen Lasten ausgleicht. Wir haben Freihaltepauschale beispielsweise dann bekommen. Die ist allerdings jetzt am 30.09. ausgelaufen und das heißt jetzt die zweite Welle, die jetzt ansteigt, die wird uns jetzt eben belasten, ohne dass wir momentan wissen, ob wir dann wieder auch einen finanziellen Ausgleich bekommen. Und da habe ich vor allem jetzt Bauchschmerzen, wie läuft jetzt das vierte Quartal und vor allem natürlich auch, was bedeutet es dann für die weitere Planung ins nächste Jahr rein.
Bleiben wir mal bei der Kaufmannssicht. Also es ist ja im Augenblick so, dass die Kanäle sind offen, die Taschen auch. Also es ist ja im Augenblick so, in jedem Bereich wird subventioniert, gibt es Soforthilfen, werden Hilfen geleistet. In jedem Bereich, sei es Kunst und Kultur, sei es Wirtschaft, sei es Luftfahrt, sei es Gesundheitswesen. Jetzt so aus Ihrer Sicht als Geschäftsführer, meinen Sie, dass wir da überhaupt schon abschätzen können, welche wirtschaftlichen Folgen das hat? Oder kommen wir dann, wenn die Pandemie dann irgendwann mal jemals ein Ende finden wird, dann vielleicht mal zu einer Abrechnung?
Also man kann ja jetzt schon erkennen, dass die Belastung, die durch diesen Shutdown entstanden ist, jetzt ja in der Wirtschaft sich dann niederschlägt bei den Kommunen vor allem. Das betrifft dann natürlich die Steuereinnahmen, das ist vielleicht ein bisschen zeitversetzt jetzt. Man mag noch auf Gelder zugreifen können, man kann sich die Gelder sicherlich zu einem sehr guten Zins auch ausleihen, aber das ist in der Tat nichts, was ja irgendwie Bestand hat oder nachhaltig ist. Und ich denke, die Kommunen werden jetzt nächstes Jahr sicherlich deutliche Einbrüche haben. Und das schlägt sich auf viele andere Bereiche, einschließlich uns, dann nachher auch durch. Also diese Einnahmenrückgänge müssen irgendwo dann wieder kompensiert werden. Und das wird für uns dann natürlich auch deutlich schwerer, wenn nicht auf Bundesebene dann nochmal gesondert Mittel bereitgestellt werden oder auf Landesebene.
Also Sie müssen ja kaufmännisch da mitrechnen, Sie müssen aber auch jetzt diese Krise managen. Da geht es ja ganz konkret auch um Akutgefahrsituationen. Wir kommen da automatisch wieder zum Krisenstab. Da sitzen Sie ja zum Glück nicht alleine, da sind viele Leute. Mit wem stimmen Sie sich so ab? Also haben Sie da so Ihre Berater um sich herum? Da sitzen ja sicherlich auch ein paar Ärzte, die vielleicht was sagen. Und dann haben Sie ja schon erwähnt, Regionaldirektoren, Betriebsrat, alle möglichen Leute. Trotzdem haben Sie am Ende als Geschäftsführer irgendwo auch eine Verantwortung zu tragen. Wie schwer lastet das auf einem? Kriegt man da doch mal Falten auf der Stirn ab und zu?
Ja, also man darf sich das vielleicht auch nicht immer so bewusst machen in jedem Moment, dass man dann tatsächlich der Einzige ist, der dann formal die Verantwortung trägt. Aber was da in der Tat hilft, ist, dass man sich eben in der Gruppe, im Team abstimmt und abstimmen kann. Und da arbeiten wir wirklich super gut zusammen bei uns. Und wenn es um medizinische Fragen geht, um Fragen vor allem natürlich auch der Hygiene, dann gibt es entsprechend den jeweiligen Spezialist bei uns im Team, der da berät, der seine Meinung sagen kann. Das wird dann diskutiert. Das ist auch nicht immer eine Meinung. so einfach ist es nicht. Und man wägt dann ab. Und es gibt jetzt eigentlich sehr selten einen Moment, wo es eben darum geht, dass dann ich eine Entscheidung treffe, sondern das sind eigentlich immer Situationen, wo sich klar herausstellt, was ist jetzt fürs Unternehmen, für die Mitarbeiter, für die Patienten der beste Weg. Und dann wird entsprechend in der Gruppe dann auch so entschieden. Aber es ist richtig, den Kopf hinhalten, den muss ich hauptsächlich.
Das ist tatsächlich so. Wer berät Sie denn zum Beispiel in medizinischen Fragen? Also wie kann ich mir das vorstellen? Haben Sie dann einen Hausvirologen oder hören Sie dann alle erstmal im Krisenstab erstmal den letzten Podcast von Christian Drosten oder wie läuft das ab? Wer berät Sie da?
Ja, wir haben hier bei uns im Klinikverbund ja eine extrem breite Expertise. Also wir haben in der Tat ja, wenn man so will, auch einen Hausvirologe mit Herrn Professor Götz im Standort in Böblingen jetzt beispielsweise. Also wir können ja wirklich jedes medizinische Thema abdecken hier im Haus. Und wenn wir es nicht selber können, dann kennen dann die ärztlichen Direktoren, die Chefärzte, jemand, der es dann kann. Also insofern brauche ich jetzt nicht medizinischen Sachverstand, sondern diese Themen werden wirklich durch die Spezialisten bei uns dann diskutiert und dort erfolgen dann eben auch die Festlegungen. Also ich selber kann dann moderieren oder dann auch unterstützen in dem Sinne, dass, sage ich jetzt mal, die Mediziner dann eigentlich, die auch verantwortlich sind ja für die Medizin bei uns, und das soll ja auch so sein, das wäre glaube ich auch falsch, wenn das ein Geschäftsführer dann ist am Ende, dass die dann aber vor allem eine gute Arbeitsgrundlage haben, um ihre Arbeit zu machen. Das ist eigentlich so mein Job vor allem auch.
Also Sie arbeiten im Team, aber dann sind Sie ja natürlich auch noch ein Mensch und der lebt im Kreis Böblingen, nehme ich an. Und da sind die Zahlen ja hochgegangen, sehr, sehr stark. Hat man da persönlich auch so ein bisschen Angst, sage ich mal, oder so ein Unwohlsein bei dem Anblick dieser Entwicklungen auch der letzten Tage jetzt, wenn man dann plötzlich so in den Fokus gerät und sagt, oh, jetzt ist der Kreis Böblingen aber Bordeaux-rot auf der Karte?
Ja, wenn man die Zahlen jetzt mal nimmt und auf die Gesamteinwohnerzahl wieder umlegt, dann denkt man ja, wo liegt eigentlich das Problem erstmal? Und das kann ich auch nachvollziehen, wenn manche Menschen das so sehen irgendwo. Letztlich ist es halt vor allem ja dieser Anstieg, der einem da Sorgen macht. Und es ist schon ein bisschen auch so im privaten Umfeld, ist man thematisch jetzt zumindest von den Auswirkungen her nicht so nah dran, wie jetzt wir, die im Krankenhaus tätig sind. Und das sind manchmal so zwei Welten. Also man pendelt so irgendwie so zwischen zwei Welten. Hier im Krankenhaus, dann denkt man, okay, wir stehen da unter Strom und machen uns da enorme Gedanken, wie wir das alles gestemmt bekommen. Und dann kommt man dann ins private Umfeld und da ist irgendwie jeder Zweite im Homeoffice und geht es jetzt eigentlich ganz gut, jetzt so von der täglichen Belastungssituation. Jetzt klammern wir mal so die finanziellen Auswirkungen dann mal aus. Mhm. Also es ist schon immer so eine spezielle Situation, finde ich, dann die zwei Welten, privates Umfeld und dann aber hier im Klinikbetrieb, wo wir dann doch extrem da im Feuer stehen.
Also das Klinikumfeld ist doch deutlich belastender als jetzt so ein Privatumfeld, auch wenn man Kinder hat und schon das Homeschooling hinter sich hat und so weiter.
Ja, das gibt bei mir jetzt auch noch zwei, die da in der Pubertätsphase drinstecken. Das ist schon speziell manchmal, aber ich kann jetzt zumindest für uns sagen, da toi toi toi, das ist eigentlich alles im grünen Bereich, nicht Bordeaux-rot, also vielleicht manchmal ein bisschen gelb.
Reicht ja, wenn der Kreis Bordeaux-rot ist. Sie haben auch gerade den Kopf geschüttelt, wohnen selber gar nicht im Kreis, wie ich es fälschlicherweise gesagt habe. Aber das ist ja im Prinzip auch egal, denn Bordeaux-rot sind wir inzwischen fast alle. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Was denken Sie, wie wird das weitergehen hier mit dieser zweiten Welle? Wann kommen wir da vielleicht mal zu einem Punkt, an dem wir uns auch ein bisschen wieder beruhigen, entspannen und wieder zur Normalität hoffentlich zurückkehren können?
Also jetzt persönlich glaube ich schon,
genau, persönlich.
dass man es auf keinen Fall auf eine leichte Schulter nehmen darf. Gibt ja da auch entsprechende Analysen, wie solche Wellen sich dann auch entwickeln, die unter Umständen dann flacher laufen, aber länger, über einen längeren Zeitraum. Und ich denke, von dem müssen wir definitiv ausgehen, dass das Thema Corona uns noch eine längere Zeit begleitet. Ich denke schon, dass die Verantwortlichen aufgrund jetzt auch der Erfahrung der ersten Welle sicherlich da auch alarmiert sind. Die stecken auch in der Zwickmühle, Shutdown mit entsprechend wirtschaftlichen Folgen für die Gesellschaft einerseits und auf der anderen Seite eben Schutz der Krankenhausinfrastruktur und auch der Patienten andererseits. Also ich glaube, wir werden da ziemlich noch beschäftigt sein. Ich gehe davon aus, dass wir die Situation beherrschen können, aber es wird uns schon einiges an Anstrengungen abverlangen noch.
Ich sehe, Sie sind Optimist.
ja, doch, ich denke, es wird am Ende gut ausgehen.
Herr Leudl, in diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Dabeisein, fürs Kommen und für die Auskünfte, die Sie uns gegeben haben zur aktuellen Situation. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen fürs Gespräch.
Ja, danke Ihnen auch.
Das war Martin Leudl, Geschäftsführer des Klinikverbunds Südwest im Gespräch. Der Podcast Covid-19, was Ärzte und Helfer wirklich erleben, geht in die 9. Folge. Dann hoffentlich wieder mit interessanten Gesprächspartnern. Demnächst online auf swr1.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Nabil Attassi.
Covid-19, was Ärzte und Helfer wirklich erleben. Dr. Nabil Attassi in einem Podcast von SWR1.